Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, ich denke, es ist noch zu früh, Friede Springer historisch wirklich einzuordnen, denn sie hat ja im Verlag noch gar nicht viel gestaltet. Sie hat den Verlag irgendwie zusammengefügt, sie hat eben bis vor kurzem noch dafür gekämpft, die absolute Mehrheit auf sich zu vereinen. Und ihre Gestaltungsaufgabe beginnt jetzt. Wir werden in den nächsten 10 Jahren, was sie macht, wie sie Macht einsetzt, ob sie das überhaupt macht, wen sie weiter an der Spitze lässt, wen sie dorthin hieft, welche Richtung der Verlag bekommt, wie er sich politisch vielleicht ein bisschen neu aufstellen wird. Und da, denke ich, muss man einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen.
Und diese Zeit ist jetzt vergangen, denn das war ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin im März 2005, als die Autorin Inge Klöpfer über ihr Buch Friede Springer sprach. Die Frau von Axel Cäsar Springer hatte jetzt am 15. August einen runden Geburtstag und passend dazu wurde auch das Buch überarbeitet. Was aber eher für Schlagzeilen sorgte, war der Umstand, und das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage eben, dass Friede Springer dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner ein Aktienpaket im Wert von fast 73 Millionen Euro geschenkt hat. Ich denke mal, bei einigen Mitarbeitern des Axel Springer Konzerns wird diese Schenkung die Verbitterung verstärkt haben, eher zum Beispiel bei den Mitarbeitern von Computerbild, die aus dem Verlag jetzt ausgegliedert werden und damit dann nicht mehr dem Tarifvertrag unterliegen und auch, ich glaube, ihre Dienstjahre sogar verlieren oder zumindest jetzt beendet bekommen, unfreiwillig. Das ist ganz grob Friede Springer kurz hier abgehandelt. Im Podcast dann allerdings hören Sie nochmal die Buchvorstellung meiner Kollegin Vera Linz von 2005. Wir feiern jetzt 15 Jahre Medienmagazin, natürlich auch mit Radio 1 zusammen. Und Sie haben in den letzten Monaten schon den ein oder anderen Ausschnitt aus den vergangenen Sendungen hören können. Vera Linz hören Sie gleich live, 7 Jahre später allerdings aus Köln zur Gamescom. Und danach schalten wir weiter nach Köln zum Deutschlandfunk. Dort gibt es ja momentan eine Debatte um den Journalisten Jens Weinreich. Er wird zu Wort kommen, aber auch die Chefredakteurin von Deutschlandfunk. Und dann werden wir ein kleines Experiment machen. Ich hoffe, der Telefonanruf vorhin war eben nicht, dass alles nicht klappt. Es gibt nämlich mittlerweile die Möglichkeit, per Hangout, das ist so eine Videokonferenz unter Google Plus, auch live auf YouTube zu streamen. Und wenn das gelingt, dann werden wir auch als, ich glaube, erste Radiosendung zumindest Daniel Fiene hören und sehen können im Hangout. Sie können sich ja schon mal unter @Fiene bei Google Plus versuchen einzuwählen. Und das Ganze natürlich wie immer
zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
So, und jetzt spielen wir aber erstmal, also im guten, im positiven Sinne kann man das ja ruhig mal so sagen. Spielen ist ja das Simulieren einer Als-ob-Situation. Aber wenn wir uns mal ganz genau umhören und umdenken, Spiel wird eigentlich doch auch mal ein bisschen so abfällig bewertet. Sie wollen nur spielen, titelte zum Beispiel die FAZ am Donnerstag dieser Woche auf ihrer Seite 1. Anlass ist die Gamescom in Köln, die seit Mittwoch läuft und insgesamt 250.000 Besucher erwartet. Das ist ein Thema natürlich auch für die FAZ, die sich wie andere großer Blätter auch allerdings sonst sehr zurückhält in der Berichterstattung über Computerspiele, Games allgemein. Games sind im deutschen Feuilleton das Stiefkind und das, obwohl sie längst als Kulturgut anerkannt sind und hierzulande mit den Spielen 1,7 Milliarden Euro im Jahr umsetzen. Ja, ich habe schon gesagt, die Kollegin Linz, 7 Jahre nach ihrer Buchvorstellung im Medienmagazin, ist in Köln. Hallo, ich grüße dich auf der Gamescom.
Ja, hallo nach Potsdam.
Ja, man hört es ja ziemlich gewaltig, da wird immer noch gegamed. Aber vielleicht auch mal nochmal zur FAZ. Computerspiele auf der Titelseite der FAZ, kann man das als ein Umdenken interpretieren?
Also ich fürchte ehrlich gesagt nein, denn wenn man anfängt den Text zu lesen, hört man schnell den kritischen Unterton. Spielen wird mit Zeit totschlagen gleichgesetzt. Und dass man Zeit nicht totschlagen kann, ohne der Ewigkeit Schaden zuzufügen, ficht die Spieler nicht an, wird erzieherisch kritisch hinzugefügt. Und im Hauptartikel später geht es dann um gesellschaftlich nützliche Spiele, als wären diese das einzig Akzeptable, hat man ein wenig den Eindruck. Spiele sind tatsächlich, du hast es schon gesagt, das Stiefkind im deutschen Feuilleton. Das hat auch Christian Schiffer beobachtet. Er ist Journalist und Spieleexperte, gibt selbst das Spiele-Essay-Magazin WASD heraus. Und ich habe ihn hier auf der Gamescom in Köln getroffen und gefragt, wie er die Berichterstattung über Spiele in der überregionalen Presse einschätzt. Hören wir mal, was er sagt.
Immer noch sehr wenig. Also nehmen wir mal so ein Volltobby von der Süddeutschen Zeitung. Da kann man pro Jahr 2 oder 3 Artikel zu Computerspielen lesen. Und das finde ich sehr schade. Also da muss ich dann schon sagen, okay, es mag sein, dass vielleicht irgendwie der Feuilletonchef lieber irgendwie jede Woche einem Dirigenten zum 70. irgendwie gratulieren will, aber das Feuilleton und die Debatte wird ja gerade auch geführt über die Relevanz, macht sich genau durch solche Sachen nämlich nicht relevant, weil es ist natürlich durchaus möglich, über Computerspiele klug zu schreiben und klug zu sprechen und kluge Debatten zu führen. Und das, finde ich, müsste dort auch stattfinden.
Wobei Christian Schiffer einräumt, dass 3 Artikel pro Jahr schon einen enormen Fortschritt darstellen. Also vor ein paar Jahren gab es gar nichts außer der uns bekannten Testmentalität der gängigen Spielemagazine.
Aber offenbar gab es auch einen Wandel in der Berichterstattung, oder ist das jetzt zu viel gesagt?
Es gab einen gewissen Wandel, als das, ich weiß nicht, ob du es kennst, als das Computerspiel GTA 4 auf den Markt kam. Da spielt man einen Gangster, der Aufträge für seinen Gangsterboss ausführen soll. Und das Spiel wurde sehr stark beworben, sodass auch Feuilleton-Redakteure daran nicht vorbeikamen. Es war damals das teuerste und erfolgreichste Spiel aller Zeiten. 2008 kam das raus.
Deswegen habe ich es nicht gespielt, weil es so teuer war.
Okay. Und da hat dann auch der Spiegel einen Artikel drüber geschrieben und sogar die Süddeutsche hat die Seite 2 freigeräumt und die Tagesthemen haben drüber berichtet. Also das war schon ein Novum. Als dann aber der Spiegel zum Ende des Jahrzehnts über die 20 kulturell wichtigsten Ereignisse berichtet hat, reduzierte sich das eben dann doch wieder auf Filme, Theaterstücke, Bücher und GTA 4 war nicht dabei. Das fehlte, was eben zeigt, dass Computerspiele doch nicht denselben Status haben wie auch andere Kulturgüter. Lediglich, wenn wir mal jetzt beim Spiegel kurz bleiben, auf Spiegel Online, da findet man regelmäßig eine Berichterstattung über Spiele.
Könnte man zusammenfassend sagen, es sind eigentlich Vorurteile, die dazu führen, dass Computerspiele so wenig Beachtung finden, oder gibt es nicht vielleicht auch irgendwas zu kritteln?
Also Vorurteile spielen sicherlich auf jeden Fall eine Rolle. Denken wir an die vielen Diskussionen über den Schaden, den Computerspiele anrichten könnten oder auch, was ich eingangs aus dem FAZ-Artikel vorgelesen habe, das klingt natürlich auch sehr stark nach Vorurteilen. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der noch entscheidender ist und das wird sich sicherlich ändern, wenn neue Generationen nachwachsen. Es fehlen einfach qualifizierte Journalisten, die sich mit Games fundiert auseinandersetzen können. Das meint zumindest Spieleexperte Christian Schiffer. Hören wir ihn nochmal.
Wenn jetzt ein neues GTA rauskommt, also GTA ist ein Spiel, was durchaus für das Feuilleton sehr interessant ist, weil es sehr viele verschiedene Ebenen hat, über die man da diskutieren kann, auch gewissen Gesellschaftskritik, auch eine besondere Art von Ästhetik. Gut, und dann hat man halt dann so eine Redaktionskonferenz und man kann halt nicht sagen, irgendwie, du hast bisher irgendwie Filmkritiken gemacht und du bist bisher in die Oper gegangen, jetzt setz dich doch mal vor die PlayStation und rezensier mir mal oder schreib mal was ganz Kluges irgendwie zu GTA 5. Also es wird dann wahrscheinlich ein sehr kurzer Artikel sein oder irgendwie ein Artikel, der wenig mit dem Spiel zu tun hat, weil er wahrscheinlich gar nicht so viel vom Spiel irgendwie mitbekommt, weil er wahrscheinlich damit beschäftigt ist, sich nicht alle Kapseln zu reißen irgendwie, während er den Controller hält.
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, auch ein bisschen lustig, aber im Kern ist das schon so. Ich habe auch mit Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat gesprochen, der war hier auf dem Gamescom-Kongress, da wurde unter anderem auch über das Kulturgut Computerspiele diskutiert und wie man das weiter befördern kann. Und Olaf Zimmermann sieht das ähnlich wie Christian Schiffer, auch er hat beobachtet, dass man bei den großen Zeitungen ins Leere stößt, wobei er glaubt, dass es schon so eine Art gesellschaftliches Lagerfeuer auch beim Computerspielen gibt und dass die Vorurteile zurückgehen. Dennoch meint auch er, es hapert an der Qualität der Journalisten, selbst wenn die zum Teil ja auch Computerspiele selbst gern spielen. Denen fehlen nämlich einfach die Bewertungsraster für eine gute Kritik. Hören wir mal Olaf Zimmermann.
Es hat natürlich etwas mit den Akteuren dort zu tun, also mit den Journalisten, die im Feuilleton arbeiten, die in der Regel doch eine sehr spezifische Ausbildung genossen haben, die sich in ihrem Bereich in der Regel exzellent auskennen, um Theaterkritiker oder Musikkritiker zu sein. Da muss ich ein richtiges Wissen haben, um das auch wirklich beurteilen zu können. Und ich glaube, dass viele Feuilleton-Journalisten sich nicht trauen, Computerspiele zu beurteilen, selbst wenn sie sie selber spielen, weil sie eben dieses Gerüst des Einteilens noch nicht haben. Aber ich bin mir sicher, wir werden in ein paar Jahren selbst in unseren Edelfeuilletons regelmäßige Rubriken haben über Computerspiele.
Aber Olaf Zimmermann ganz kurz noch sagte eben, eigentlich müsste man das jetzt schon haben. Eigentlich müsste das jetzt schon drin sein im Feuilleton.
Ja, aber du bist nun 2 Tage auf der Gamescom in Köln. Vielleicht, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch mit Gamern gesprochen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie wirklich ins Feuilleton wollen. Das ist doch eher so dann die elitäre Kunst, Kultur. Damit will man doch eigentlich gar nichts zu tun haben, wenn man andauernd am Joystick sitzt, oder?
Das ist tatsächlich wahr. Es gibt wirklich Stimmen, die sagen, da wollen wir gar nicht rein, das haben wir nicht nötig, dann kritisieren die uns nur und so weiter. Und hier in der Nische, da fühlen wir uns uns schon viel wohler, obwohl Computerspiele ja längst schon keine Nische mehr sind und das sicher auch zu kurz gedacht ist. Das Feuilleton hat natürlich auch eine gewisse Definitionsmacht und es geht in diesem Zusammenhang natürlich auch um Kulturforderungen, es geht um eine gesellschaftliche Anerkennung. Nehmen wir das Beispiel E-Sport, der ist gar nicht offiziell anerkannt, da fehlen dann natürlich auch entsprechende Fördergelder, obwohl das schon eine richtige Kultur geworden ist. Es gibt übrigens auch inzwischen schon die Gattung der E-Sport-Reporter, das kann man hier sehr gut beobachten, das ist wirklich sehr interessant. Und was mich hier auf der Messe sehr beeindruckt hat, ist, wie viele Leute sich Gedanken machen über Spiele, die Wissenschaft, wenn ich an Game Designer denke, aber auch Musiker, die ganze Kunstwerke erschaffen. Das ist ein richtig kulturell anspruchsvolles Feld, da gäbe es unendlich viel im Feuilleton zu berichten und das müssen die sich auch mal anschauen. Einen Wermutstropfen, ich weiß nicht, ob man es hört, hört man den Hintergrund, die Hintergrundgeräusche eigentlich? Ich sitze hier nämlich in so einem kleinen Studio.
Ja, sie hört sich eher an wie so ein Sanitärtrakt auf einer Baustelle, aber.
So ungefähr, es ist wahnsinnig laut da draußen. Ich habe mich hier ein bisschen zurückgezogen. Ein Kollege schrieb, es ist die lauteste Messe, die er je erlebt hat und über 100 dB wurden hier gemessen heute. Es ist wirklich der Hammer. Also das ist wirklich ein kleiner Wermutstropfen.
Ja, aber wir haben berichtet. Wir sind zwar nicht das Feuilleton, aber das müssen wir auch nicht sein. Radio 1 ist universell. Ich bedanke mich bei Vera Linz von der Gamescom in Köln und vielleicht dann noch ein Tipp, spiel nicht so viel oder mach das gar nicht süchtig da bei diesem Lärm.
Nee, das macht mich macht eher süchtig zuzugucken, wie die anderen spielen und was sie da für einen Spaß dran haben.
Na dann, viel Spaß. Tschüss.
Danke, tschüss.
So, wir haben die Leitung umgebaut und jetzt per Skype ist uns Daniel Fiene, uns allen bekannter Social Media Blogger, Journalist, was weiß ich, zugeschaltet. Daniel, das hat einen Grund. Du hast dich mit einem anderen Spielzeug beschäftigt, nicht mit den Games, sondern mit Google Plus. Da gibt es seit dieser Woche was ganz Neues, nämlich den sogenannten Hangout on Air. Kannst du uns ganz kurz sagen, bevor wir dich erstmal wegschalten, um was es da eigentlich geht?
Ja, also der Google Plus Hangout ist ja eine Videokonferenz, bei der bis zu 10 Menschen per Video miteinander chatten können, ganz privat oder jetzt auch ganz öffentlich, denn Hangout on Air ist sozusagen Hangout auf Sendung. Das heißt, diese 10 Teilnehmer können nicht miteinander interagieren, sondern alle Welt kann zuschauen und zwar über YouTube. Wir kennen das in Deutschland ja so, dass es eigentlich auf YouTube bisher nur so On-Demand-Inhalte gibt, also Videos auf Abruf, die man vorher fertig hochgeladen hat, also nichts mit live. Und mit Hangout on Air wird wir jetzt bei der Videokonferenz live veranstalten, auch live auf YouTube ausgestrahlt. Das heißt, die ganze Welt kann zuschauen. Also das ist schon interessant, was es da jetzt seit dieser Woche in Deutschland gibt.
Du sitzt zurzeit auf deinem Sommersitz in Düsseldorf, hast dort alles aufgebaut. Ja. Erklär doch nochmal ganz kurz den Versuchsaufbau.
Ja, also hier bei mir im Büro habe ich ein kleines Hangout-Studio aufgebaut und zwar habe ich den Google Hangout gestartet und dort bin ich aktuell alleine drin, aber ich kann ja noch das Radioprogramm von Radio 1 dazuschalten. Das heißt, alle Leute, die jetzt den YouTube-Link aufgerufen haben und jetzt gerade mal zum Beispiel Radio 1 Medienmagazin bei YouTube eingeben, können bei dieser Videokonferenz zuschauen, also gerade sehen, wie ich hier mit dir rede. Und wenn du dich jetzt gleich auch noch mit deinem Smartphone hinzuschaltest, können wir auch sehen, wie es bei dir im Radiostudio aussieht. Ich kann dann auch mit den Zuhörern und chatten, die auch Kommentare auf YouTube raushauen. Und wer mich auf Google Plus in seine Kreise hinzugefügt hat, den kann ich auch noch mit seiner Webcam in den Hangout dazu holen. Das heißt, wenn dann zum Beispiel gleich bei dir Musik läuft, kann ich dann noch mal ein bisschen die Themen mit den Hörern diskutieren und mal schauen, wie das jetzt so klappt in dieser halben Stunde noch.
Genau, und wir schalten dich also kurz vor Ende der Sendung noch mal rein, um das noch mal auch aus der Perspektive des Medienrechts zu diskutieren. Jetzt aber erstmal, das ist vielleicht ein Diskussionsthema, liebe Gebührenzahler, was Sie dann auf mit Daniel Fiene kurz besprechen können im sogenannten Hangout on Air, ist ja, letzte Woche sind die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Ich hatte zu Beginn der Olympischen Spiele den Sportjournalisten Jens Weinreich hier zugeschaltet und hatte ihn gebeten, doch mal zu schildern, wie denn so die Arbeitsbedingungen sind im Vergleich zu Peking und London eben. Und hatte ihn auch gebeten oder zumindest die Hoffnung ausgedrückt, dass ich ihn nochmal in die Sendung nehmen kann. Nun ist mittlerweile Jens Weinreich, der Sportjournalist, selbst zu einer Nachricht geworden. Da wird es gleich in dem folgenden Interview gehen, was ich vorgestern aufgezeichnet habe. Zuerst allerdings muss ich Ihnen noch vorweg schicken, dass mittlerweile es heftige Diskussionen um den Sportjournalisten Jens Weinreich gibt. Die sind sehr kontrovers, werden sie geführt, weil zum einen behauptet Jens Weinreich, dass er im Deutschlandfunk bzw. im Deutschlandradio Kultur nicht mehr arbeiten darf. Er ist dort nicht mehr erwünscht, zu einer Persona non grata, hätte ich fast gesagt, gemacht worden. Zumindest ist die freie Mitarbeit aufgekündigt. gekündigt worden. Er behauptet, er hätte Berufsverbot und jetzt entspinnt sich da auf beiden Seiten der Lage eine heftige Diskussion. Ich will mit diesem Medienmagazin versuchen, dort etwas Sachlichkeit hineinzubringen. Ich habe auch noch die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin, interviewen können. Hören Sie zunächst erstmal Jens Weinreich, den ich zu Beginn des Interviews fragte, wie denn seine Bilanz zunächst Olympia in London aussieht.
Also die großen Enthüllungen oder die großen Skandale gab es diesmal nicht. Es sind eigentlich, glaube ich, so drei Punkte. Das erste ist, dass es natürlich, da konnte man von ausgehen, dass es etwas doch teilweise Grandioses ist, wenn Olympia in die Städte zurückkehrt, in Metropolen, wenn man es eben nicht nur auf ein Raumschiff austrägt, wie es zuletzt die Chinesen, wie es eigentlich fast jeder macht, irgendwie in diesen riesigen olympischen Zentren, die danach keiner braucht. Und das haben die Briten fantastisch gemacht in der Stadt. Also Triathlon war das, glaube ich, rund um den Buckingham Palace. Das sind so Landmarks, das bleibt. Wir erinnern uns an die Bilder und das brennt sich weltweit ein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es in der Tat keine großen Skandale gab. Deren große Angst war sowas wie Terroranschlag, wollen wir alle nicht hoffen. Und das dritte ist, dass die Deutschen eigentlich mit ihrer, in der deutschen Sportpolitik, mit ihrer unglaublichen Intransparenz zwischen DOSB, Deutschem Olympischen Sportbund, Bundesinnenministerium als Hauptsponsor und auch dem Sportausschuss im Bundestag, dass die mit dieser Intransparenz, die über Jahrzehnte quasi gewachsen ist, eigentlich negative Schlagzeilen produziert haben während der Spiele und das durchaus akzeptable Abschneiden der Sportler und das Auftreten einer sehr jungen, anders sozialisierten Generation von Sportlern, ja, dass sie das eigentlich geprägt haben. Da war der Fall Nadja Drygala, den man so irgendwie so händeln wollte, wie man es immer händelte, schickt man die mal nach Hause, denn es ist Ruhe oder die geht nach Hause, ja. Und dann war eben grundsätzlich über die ganze Zeit die Frage Transparenz beim Umgang öffentlicher Mittel, Stichwort Sportförderung, Bundesetat und das Geheimhalten von sogenannten Zielvereinbarungen.
Die wurden ja dann zumindest verbal korrigiert. Das sind vielleicht unglückliche Wendungen, habe ich, glaube ich, gelesen. Man wollte natürlich die Sportler nicht unter Druck setzen. Glaubst du diesen Beteuerungen, dass man nur das Beste wollte?
Es ist Unsinn. Im Grunde ist es Unsinn. Im Grunde hätte man auch das anders kommunizieren können. Aber da muss man das ganze System umstellen. Da muss man das System, das ist nicht nur Kommunikation, das sind ja auch Entscheidungsprozesse, da muss man das System umstellen und auf eine öffentlich transparente Basis stellen. Es ist ja im Grunde auch so, dass die Verbände, es gibt 26 Sommersportverbände momentan, um diese Verträge reden wir, dass die gern wissen würden, was der andere Verband bekommt und warum er was bekommt. Und Verbandsvertreter, hohe Verbandsvertreter haben in den letzten Monaten bei mir angefragt, weil ich das Thema immer über die Jahre betreue, habe und angefragt, Herr Wernig, können Sie uns nicht irgendwelche Infos geben? Was kriegt der andere? Ja, das ist eine absurde Situation. Auf der anderen Seite BMI und DOSB, diese Informationsblockade, die macht natürlich auch, die bringt natürlich auch Macht. Information ist Macht. Ich habe als Einzige die Information oder die beiden Institutionen, die sich einig sind, die nicht kontrolliert werden vom Sportausschuss, wo Sportlobbyisten drin sitzen, die teilweise Verbandsfunktionen haben, die können dadurch Macht ausüben, Druck ausüben. Und das ist ein System, was, ich glaube, zum demokratischen Gemeinwesen einfach nicht passt.
Dann wurdest du selber zur Nachricht plötzlich während der Olympischen Spiele. Du hast sehr offensiv im Blog darüber geschrieben. Wenn man das vorlesen würde, wären das mindestens 15 Minuten. Vielleicht lässt sich eine Kurzfassung für die Medienmagazin-Hörer zusammenfassen. Vielleicht die wesentlichsten Punkte deiner, ich glaube, erstens Befindlichkeit gegenüber Sportjournalismus generell auf der einen Seite und dem, was der Deutschlandfunk dann als Betriebsklima beschrieben hat.
Es ist im Grunde ist es die Diskussion, die ich vorher skizziert habe über die Frage Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln, Transparenz der Entscheidungsfindung. Das ist eins meiner Themen als Journalist. Ich glaube, das hat auch, da bin ich sehr altmodisch, ich glaube, das ist die Aufgabe des Journalismus, genau das, was diejenigen, die die Macht ausüben, in welcher Art auch immer, nicht öffentlich sehen wollen, dass man das öffentlich machen soll. Das habe ich über Jahre versucht zu forcieren. Und da kulminierte das so ein bisschen. Und als dann der Bundesinnenminister dann auch noch sich andeutete, da will man auch weiter, obwohl es einen Gerichtsbeschluss dazu gab, dann will man auch weiter diese Sachen unter Verschluss halten, da kam mir doch der Gedanke, und dann hatten wir noch die Diskussion kurz zuvor mit dem Werbeauftrag des Bundestages, ja, und da kam mir der Gedanke, okay, jetzt bringst du auch das Thema nochmal, dann machst du dich auch frei, denn das schwelte ja schon eine Weile. Ich musste warten, weil ich quasi gefeuert wurde und mir standen tarifrechtlich noch 3 Durchschnittsgehälter des letzten Jahres zu und da musste ich warten. Und als das dann auch auf dem Konto war und dann sich das so zuspitzte, diese ganze Diskussion, da habe ich gedacht, okay, das ist der richtige Augenblick. Persönlich hatte ich es längst verarbeitet. Das war natürlich eine schwere Zeit, eine Enttäuschung und so weiter. Habe gedacht, das passt. Das ist noch ein Mosaiksteinchen, wo sich der ein oder andere vielleicht ein besseres Bild zusammenmalen kann.
Für jemanden, der den Fall jetzt nicht kennt, ist es wahrscheinlich schwierig, dem jetzt zu folgen. Vielleicht kann man es nochmal pointierter sagen. Es geht zum einen, du benutzt eine sehr starke Vokabel, die in den 70er Jahren politisch entstanden ist, nämlich Berufsverbot. Da wurden Kommunisten, nur weil sie der Kommunistischen Partei, der DKP, angehörten, nicht für den Beamtendienst zugelassen. Das Wort ging dann sogar in die französische Sprache über als Le Berufsverbot. Also eine sehr, sehr starke Vokabel. Du wirfst dem Deutschlandfunk vor, dich hier bewusst aus dann doch wieder politischen Gründen nicht mehr weiter zu beschäftigen. Ist das noch etwas mit einer Woche Abstand, was du aufrechterhalten würdest?
Subjektiv für den ganzen Sender, für das Haus, kommt es diesem gleich. Subjektiv ist es so. Und diese subjektive Wahrnehmung, die nehme ich mir schon raus. Und da lasse ich mir auch nicht dazwischen reden. Das ist objektiv betrachtet und in der Historie. Und ich komme auch aus der DDR und verfüge da auch über einiges Wissen, dass es dann vielleicht objektiv diesen Tatbestand quasi nicht erfüllt, ist was anderes. Subjektiv, das habe ich auch begründet, ist es das de facto. Denn ich habe für eine Redaktion gearbeitet, ich habe ein Ultimatum gestellt bekommen, ich habe, obwohl ich den Namen Deutschlandfunk nicht mal genannt habe, zu keiner Zeit, habe ich in meinem Blog, so wie ich es immer tue, journalistische Grundsätze verhandelt und habe gesagt, wie man journalistisch damit umgehen sollte, wenn der Sportausschuss des Bundestages so intransparent weiter vorgeht und so auf Veröffentlichungen reagiert, dass er sagt, unsere Sitzungen sind ab sofort wieder geschlossen, hinter verschlossenen Türen. Und daraufhin habe ich Modelle entworfen, wie Journalisten da mit umzugehen hätten. So, das war nicht erwünscht. Eine Diskussion alleine darüber war nicht erwünscht, weshalb man mir ein Ultimatum gestellt hat, mündlich, damit keine Spuren hinterlassen werden. Aber dieses Ultimatum wird inzwischen auch gar nicht mehr negiert. Da geht man gar nicht drauf ein. Das Ultimatum hieß, wenn du nicht sozusagen diese Kritik zurücknimmst, nochmal eine Kritik, die ich oft geäußert hatte, die ich im Sender geäußert hatte, in einem Kommentar und auf einer Konferenz des Deutschlandfunks, als man mich gebeten hatte, also das journalistische Grundsatzreferat zu halten. Wenn du diese Kritik nicht zurücknimmst, dann haben wir keine Zukunft mehr. Natürlich habe ich mich nicht brechen lassen, so empfinde ich das. Habe das nicht zurückgenommen und habe das weiter begründet, zumal ich ja nicht mal den Sender genannt hatte und auch keine Kollegen angepisst hatte, nichts dergleichen. Woraufhin man mir nicht nur die Zusammenarbeit, also in dieser Redaktion, sondern fürs ganze Haus Deutschlandfunk und gleich noch mit für den Schwestersender Deutschlandradio Kultur, also für das ganze Deutschlandradio verweigert hat und mich gekündigt hat.
Du gehst sogar noch weiter. Du sagst, da gäbe es politische Verflechtungen mit dem Deutschlandradio, dass man dort nicht auf Eigeninitiative gehandelt hätte, sondern auf Anweisung politischer oder sportpolitischer Funktionäre. Hast du dafür Beweise, Belege?
Anweisungen habe ich nicht gesagt und würde ich auch nie sagen. Ich weiß, dass es einen Hinweis gegeben hat aus dem Sportausschuss. Ein Hinweis, der direkt erging auf diesen Blogbeitrag. Das hat es gegeben und es hat in den vergangenen Jahren immer mal Hinweise aus dem Sportausschuss und Beschwerden gegeben, Anrufe, Gespräche und so weiter. Und es gibt halt im Sportausschuss, da treffen sich immer einen Tag vor Sitzung, Sitzung des Sportausschusses ist mittwochs und dienstags davor treffen sich immer die Fraktionssportverantwortlichen in der CDU beispielsweise unter Beteiligung des parlamentarischen Staatssekretärs aus dem BMI, der eigentlich kontrolliert werden sollte. Christoph Bergner heißt der Mann vom Sportausschuss, der sitzt dann da immer mit drin und da, das weiß ich von Quellen und Informanten, da hat man mehrfach über mich gesprochen, da fielen dann solche Worte wie Schmierfink, wie kann man dem endlich mal das Handwerk legen und da hat auch mal einer vorgeschlagen, Mensch, man müsste doch mal an Intendanten und Chefredakteure gehen. Mehr habe ich nie gesagt, was andere da interpretieren, ist nicht meine Sache.
Aber weil du so eben die Transparenz sehr hochhängst, wäre es wahrscheinlich sinnvoll für die Diskussion, gerade solche Belege zu präsentieren. Aber ich vermisse die.
Die habe ich präsentiert. Ich wurde auch im Bundestag einmal attackiert mit meiner Berichterstattung. Das muss ich auch gar nicht. Es gibt Informantenschutz, du müsstest eigentlich Bescheid wissen darüber. Das muss ich auch gar nicht. Und das ist auch eine, das geht dann auch in, es gibt auch andere, die das an Eidesstatt zur Not erklären würden. So weit will ich aber gar nicht gehen. Ich habe die Zusammenhänge dargestellt und habe nie, wie es nochmal, wie es interpretiert wird, natürlich gesagt, es gab Anweisung A und raus. Ne, sondern ich habe gesagt und oder angedeutet, dass es dann, dass sich da vieles traf, dass sich da sozusagen das Interesse auch von einigen Journalisten, die unter anderem jetzt davon profitieren, dass Beiträge von anderen gemacht werden müssen, die ich nicht mehr mache, und auch von einigen Sportpolitikern, die, denen das jahrelang ein Dorn im Auge war, meine Berichterstattung, für die ich übrigens mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde, dass sich da einiges trifft. Mehr habe ich nicht gesagt.
Gibt es dennoch bei der anscheinend dann doch verhärteten Position, auch beim Deutschlandfunk, der sagt, man kann sich eine Zusammenarbeit mit dir nicht mehr vorstellen, gibt es dennoch etwas, was du bedauerst möglicherweise in diesem Verfahren der Kommunikation mit dem Austausch in der Diskussion?
Nein, absolut nicht, weil das, was da liegt, was auf dem Tisch liegt, das habe ich präsentiert. E-Mails, lange E-Mails, erklärende E-Mails, die immer inhaltlich argumentiert haben, da verfüge ich noch über eine Menge. Da kam von der anderen Seite so gut wie gar nichts. Wenn es das gegeben hätte, dann hätte ich das in diesem Zusammenhang auch präsentiert. Aber nein, da war es so, dass ich wochenlang dann hingehalten wurde und dann irgendwie diese merkwürdigen Kündigungsschreiben kamen, dass mir ja nicht mal die Gründe mitgeteilt wurden. Dann habe ich gesagt, warum soll ich zu einer Anhörung gehen, die mir empfohlen wurde, um das Verdikt, was schon feststand, mir entgegenzunehmen. Also ich übertreibe jetzt leicht, aber das haben manche Leute, die das kommentiert haben, auch gesagt, juristisch ist das einfach absurd, ja, im Rechtsstaat sozusagen das Urteil steht fest, dann wird der Delinquent nochmal vorbestellt, um das Urteil nochmal, ist es absurd. Man hat mir nie irgendetwas mitgeteilt, man hat auf meine Fragen und Anfragen nicht mehr reagiert. Die jetzige Chefredakteurin, die meint, über mich urteilen zu können, die ist gerade neu angetreten, die kennt mich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben an irgendeiner Sitzung im Deutschlandfunk teilgenommen, einer Redaktionssitzung. Sie nimmt das auf, was ihr Leute zuflüstern, hat auf meine Anfrage auch nicht reagiert. Das ist es. Ich kann da nichts bereuen, weil de facto habe ich alles dargestellt, was faktisch inhaltlich darzustellen ist.
Der Journalist Jens Weinreich. Gleich hören wir die Chefredakteurin hier im Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit weiter zur Debatte um den Journalisten Jens Weinreich. Sie dreht sich in der veröffentlichten Meinung um zwei Kerngedanken. Zum einen, welche Aufgabe hat Journalismus im dritten Jahrtausend mit allen Mitteln der Gegenöffentlichkeit durch das Internet? Welchen politischen Einflüssen ist er ausgesetzt? Und inwieweit ist die Persönlichkeit Jens Weinreich, mit meinen eigenen Worten gesprochen, teamfähig? Darüber möchte ich jetzt mit der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin, sprechen. Ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Wagner. Hallo.
Frau Wenzin, die Diskussion um Ihren ehemaligen freien Mitarbeiter wird ja äußerst stark und sehr polarisierend geführt. Sie sind erst seit April 2012 in dieser Funktion als DLF-Chefredakteurin. Wie haben Sie den Journalisten Jens Weinreich wahrgenommen?
Durch die Beschreibungen seiner Kollegen, durch all das, was ich habe in den Gesprächen rekonstruieren können. Und Herr Wagner, ich bin hier bei Ihnen. Offen, ehrlich und transparent in eigener Sache, denn es geht nicht um den Journalisten Jens Weinreich, sondern es geht um Tarifvertragsrecht, um Arbeitsrecht, ums Fundament einer fairen und kollegialen Zusammenarbeit, und weil es die nicht mehr gegeben hat. Nach vielen Versuchen der Verständigung haben wir für uns die Konsequenzen gezogen.
Lassen Sie uns dennoch mal den Bereich des Journalismus streifen, weil er ja in den Debatten sehr intensiv in den Vordergrund gerückt wird. Können Sie denn ausschließen, dass es Journalisten des Deutschlandfunks gibt, die Hinweise von Sportfunktionären, Politikern erhalten haben, dem Schmierfink Jens Weinreich das Handwerk zu legen? Kennen Sie vielleicht selbst solche Anrufe? Bekommen Sie Hinweise über Bande?
Das habe ich überhaupt nicht bis zur Stunde. Davon ist mir nichts bekannt. Ich möchte mit Ihnen aber, und das intensiver, wenn Sie gestatten, in die Personalkiste schauen, soweit es mir möglich ist. Denn ich habe auch eine Fürsorgepflicht für diesen früheren Kollegen, den wir alle ungeheuer geschätzt haben in seiner Arbeit, der Immenses geleistet hat und der wirklich für Fairness, Transparenz und für Klugheit, Ahnung und Wissen steht. All diese Ellen aber hat er im Umgang mit der Redaktion, im Umgang mit der Redaktionsleitung, im Umgang auch mit den Kollegen nicht gewahrt. Er hat sie nicht eingehalten. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben ihm Möglichkeiten gegeben, eine Veränderung einzuleiten. Die Redaktionsleiterin Astrid Ravohl hat zu Beginn ihrer Amtsübernahme gesagt, neues Spiel, neues Glück. Jens, du bist Teil dieser Mannschaft. Lass uns nochmal neu durchstarten. Es gab Versuche auch der Leitung des Hauses Deutschlandfunk mit dem Kollegen ins Gespräch zu kommen. Es gab zahlreiche Gespräche. Es gab wirklich einen schmerzhaften, bewegten und intensiven Prozess. An dem Ende aber stand, dass die ausgestreckten Hände unsererseits von ihm ausgeschlagen worden sind, dass er sein Verhalten nicht verändert hat. Und von daher mache ich jetzt eine Trennung, ganz klar, zwischen dem Jens Weinreich als Journalisten mit aller Kompetenz, die da ist, und Jens Weinreich dem Kollegen und Mitspieler im Team. Journalismus ist Teamarbeit und diese Teamarbeit hat er aus unserer Einschätzung nach vielen Versuchen, das Verhalten zu verändern, nicht verändert und darum der Weg jetzt.
Also es gab keinerlei Kritik an journalistischen Beiträgen innerhalb oder außerhalb des Deutschlandfunks?
Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, wir alle kennen ihn, wir alle schätzen ihn, wir alle wissen um seine Kompetenz und seine Fähigkeit. Solche Kritik hat uns nicht erreicht.
Jens Weinreich zitiert ja eine Begegnung auf einer DLF-Konferenz, beziehungsweise es gibt einen Kommentar aus dem Jahre 2011, genauer gesagt vom 13.11., wo er die Aufgaben des Journalismus neu definiert, angesichts der Tatsache, dass gerade Sport ein sehr intransparenter Bereich ist. Er sagte, ihm wurde entgegnet, wenn du diese Kritik nicht zurücknimmst am Journalismus generell, dann hast du keine Zukunft mehr. Gemeint ist also die Kritik an der journalistischen Berichterstattung. Es wird auch immer wieder in dem Blog zitiert, Journalisten würden nur das Mikrofon hinhalten, Stichwortgeber sein, nicht kritisch nachfragen. Können Sie was damit anfangen?
Ich habe all diese Geschichten auch gelesen und ich habe jetzt auch in neueren Blogs und Einträgen durchaus diese Differenzierung gelesen, die ich ja versuche. Also ich versuche durchaus wahrzunehmen, was Jens Weinreich, unser früherer Kollege, schreibt, wie er quasi im Moment die Situation empfindet. Ich weiß, dass er hier für uns ja maßgebend, auch bei diesem Kongress, den Sie erwähnt haben, an maßgeblicher Stelle auch Korsettstangen und wichtige professionelle Unterlagen und Grundlagen des Berufes formuliert hat. Ich muss allerdings auch eines sagen, Jens Weinreich ist nicht alleine auf der Welt. Wir haben ein super Mitarbeiterteam im Sport, in der Redaktion. Wir haben den Rechtsextremismus-Experten Ronny Blaschke dabei, den Sporthistoriker Erik Eggers, den Doping-Experten Hajo Seppelt. Das heißt, er ist Teil einer Mannschaft, eines Chores gewesen, die sich eben in den von ihm formulierten Aufgaben des Journalismus immer einig war. Er selber, das muss ich sagen, Herr Wagner, hat allerdings diesen Standards nicht genügt.
Wenn es denn nicht die Meinungsverschiedenheit ist, wie Journalismus im dritten Jahrtausend aussehen muss, warum konnte denn der Konflikt nicht gelöst werden?
Weil die Versuche, die dafür unternommen worden sind, von ihm nicht angenommen worden sind.
Das war
weil
zum
die
Beispiel?
Versuche der Kolleginnen und der Kollegen zum Beispiel mit ihm Gespräche zu finden, mit ihm eine neue, sagen wir mal, ein Commitment zu finden der gemeinsamen professionellen Zusammenarbeit. All das hat er konterkariert durch sein Verhalten in der Redaktion, gegenüber der Redaktion, gegenüber Kollegen dort, die ambitioniert und jung zugange sind und sich frisch aufstellen und denen er quasi, wenn Sie gestatten, das ist aber jetzt schon sehr weit geht, Knüppel zwischen die Beine geworfen hat durch sein diffamierendes Verhalten. Wir haben irgendwann trennen müssen zwischen der Kenntnis und der Erfahrung von Jens Weinreich auf der einen Seite und dem Kollegen Jens Weinreich, der seinen eigenen und unseren Ansprüchen einer professionellen, kollegialen Arbeit nicht genügt. Und für uns war dieses Gut schwerer und wichtiger in der Fortsetzung der Arbeit einer ambitionierten Sportredaktion, die wir weiterhin sind.
Ist die Trennung für das gesamte Deutschlandradio endgültig?
Die Trennung ist endgültig.
Meint die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin. Ich bedanke mich für diese Innenansichten. Radio 1 Medienmagazin, beide Interviews, da sie aufgezeichnet waren mit Jens Weinreich und Birgit Wenzin, können Sie auch bereits jetzt im YouTube-Channel vom Medienmagazin sich anhören und ansehen, falls Sie eben gerade in die Sendung gestoßen sind, sozusagen zeitsouverän alles nachhören. So, jetzt höre ich mal wieder in meine Skype-Leitung zu Daniel Fiene, der ja gerade mit YouTube technisch verbunden ist. Hallo Daniel.
Ich grüße dich, Jörg.
Wie klappt es denn zurzeit im Hangout on Air? Ich muss sagen, ich habe hier echt Schwierigkeiten gehabt. Ich sehe dich zwar auf meinem Display, du hast ein hellblaues T-Shirt und gelbe Kopfhörer auf, das sind die gelben Kopfhörer, die wir schon mal gesehen haben, als du in Barcelona warst und berichtet hast vom Radio Day sozusagen. Und einmal auch, und das ist das interessante, Hangout über den Wolken, hoch über Boston, da gibt es auch noch ein YouTube-Video dokumentiert. Wie sieht's denn jetzt live im Hangout aus?
Also wir haben gerade 16 Zuschauer, die live über YouTube zuschauen, wie diese Radiosendung vonstatten geht. Es ist natürlich so, dass sie hauptsächlich erstmal mich sehen, wie ich hier in diesem Hangout abhänge. Aber immer wenn sozusagen Musik ist, rede ich dann mit den Zuschauern. Der Rüdiger ist auch noch in den Hangout gekommen und wir haben uns gerade schon ein bisschen darüber unterhalten, warum denn so wenig Videochat-Technologie im Alltag eingesetzt wird. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Wenn du dann wieder anfängst, deine Interviews zu führen, dann habe ich das Radioprogramm aufgeschaltet. Also das ist jetzt quasi echt die erste deutschlandweite Radiosendung, die auch live bei YouTube ausgestrahlt wird. Ziemlich cool.
Und das Schöne ist, dass ich nicht zu sehen bin, dann bleibt Radio ein Geheimnis. Aber reden wir mal über das eigentliche Problem, dass das nun technisch geht. Na mein Gott, also das Medi-Magazin hatte schon viele Innovationen. Die erste direkt strahlende Satellitenverbindung hatten wir oder auch das erste tatsächliche Interview in einer Lufthansa-Maschine 2006 schon. Damals auch mit Skype in dem Fall. Oder erinnern wir uns nur, dass das Medi-Magazin schon 1999, als es noch gar kein Podcast gab, on demand zu hören war. Also ich will das jetzt nicht selbst bereichernd alles dazu tun. Das ist immer mal wieder normal, dass man was Neues ausprobiert. Aber es gibt ja, lieber Daniel, tatsächlich ein Problem. Und das ist ja, wenn man es genau nimmt, ja das Medienrechtliche irgendwie dann doch, oder?
Ja, das ist natürlich eine interessante Möglichkeit. Also hauptsächlich kann man ja Google Hangout für Gesprächsrunden nutzen. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn das jetzt nicht einfach so zufällig geschieht, sondern wenn das geplant ist, dann hat das ja rundfunkähnliche Züge. Zum Beispiel, was ganz interessant ist, die Bild-Zeitung hat die Möglichkeit schon in dieser Woche genutzt, um auch ein Hangout on Air zu machen. Und zwar hat dann Christian Ulm dort seinen Kinofilm vorgestellt und das war wie eine Fernsehsendung. Ist die Frage, ist das schon Rundfunk? Und Google sagt, nimmt auch dazu Stellung. Und das ist nämlich eine interessante Argumentation. Im Prinzip hat jetzt Google eine Argumentation aus dem Hut gezaubert, die eigentlich immer gerne von Google genutzt wird. Und zwar, sich selbst sieht Google als Plattform. Und die Verantwortung liegt somit beim Nutzer. Das heißt, ob das jetzt Rundfunk ist oder nicht, was ich hier in einem Hangout on Air mache, das kommt dann auf den Nutzer an. Also den Nutzer, der sein Hangout live bei YouTube dann ausstrahlt. Und wir können uns ja mal anhören, was Stefan Keuchel von Google dazu sagt. Denn in dieser Woche habe ich an einem Hangout teilgenommen, der ausgestrahlt wurde. Den haben Bekannte gestartet und er ist dann zufällig beigetreten. Und da haben wir uns genau über diese Debatte unterhalten, denn ursprünglich im letzten Jahr sollte ja schon Google Hangout on Air in Deutschland starten. Nur da war dann das Problem, dass dann viele berichtet haben, Google würde es nicht machen, weil man dann halt diese ganzen Rundfunklizenzen bräuchte. Aber Google sagt jetzt, nee, in Wirklichkeit geht es was ganz anderes. Wir sind nur die Plattform. Und es hört sich jetzt ein bisschen blechern an, wenn er was sagt. Das liegt einfach daran, dass er halt im Hangout zugeschaltet war und die Google-Mitarbeiter da keine bessere Bevorzugung bei der Bandbreite haben. Aber hören wir mal, was er sagte.
Grundfunkrecht zu tun lautet, und die Antwort von den Kollegen auch aus der Rechtsabteilung hat in dem Sinne keine rechtlichen Probleme damit. Wir haben Hangouts an Ehren in einigen europäischen Ländern ja schon im Mai gelauncht und ist die Rechtslage bezüglich des Rundfunkrechts ähnlich, auch nicht anders als in Deutschland. Der Rundfunkbegriff an sich wird ja durch eine EU-Richtlinie bestimmt. Hangouts an Ehren sind ein klassischer User-Generated Content. Google Plus-Nutzer entscheiden selbst, was sie dort zeigen wollen. Das bedeutet eben halt auch, dass die Nutzer selbst für die Inhalte verantwortlich sind und nicht Google oder YouTube. Also wir sind eben die Plattform, aber die Inhalte kommen von den Nutzern. Und ob individuelle Hangouts jetzt oder Hangouts on Air Rundfunk ist, können wir selber als Plattformbetreiber nicht beurteilen. Wir geben Nutzern insofern eine Hilfestellung, dass sie in der Hilfe von den Hangouts on Air eine Checkliste der Landesmedienanstalten bekommen. Dort gibt es quasi Informationen zu der Frage, unter welchen Umständen Videoangebote im Internet als Rundfunk eingeordnet sind. Insofern haben wir Gespräche mit den Landesmedienanstalten, die haben uns signalisiert, dass das, was hier stattfindet, eben nicht vergleichbar ist mit einem TV-Sender. Und insofern freuen wir uns sehr, die Hangouts on Air jetzt endlich in Deutschland starten zu können.
Klingt jetzt ein bisschen wie Radio 1923, damals über Kurz- und Mittelwelle. Aber das wird sich alles entwickeln. Die Sprachqualität wird sich verbessern und dann kann man das dann tatsächlich auch möglicherweise in die Sendung mit einbauen, ohne dass man Ohrenschmerzen bekommt, Dani. Ich überlasse dich jetzt dem Hangout. Du machst noch ein bisschen weiter.
Das werden wir auf jeden Fall machen und wir schauen uns das hier auch nochmal genau an, wie denn diese Checkliste der Landesmedienanstalten aussieht.
Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich. Vielleicht sagst du noch ganz kurz die Adresse für die, die jetzt im Prinzip dazugekommen sind und jetzt nicht wissen, wie es geht.
Also auf twitter.com/fine ist der Link zu dem YouTube, zu der Live-Übertragung. Mittlerweile haben wir auch schon 25 Zuschauer, also in den letzten Minuten ist das dazugekommen. Ansonsten einfach bei YouTube Radio 1 Medienmagazin eingeben oder Hangout-Experiment hinzufügen. Dann seid ihr auf jeden Fall oder sind Sie auf jeden Fall mit dabei.
Wunderbar, und wir hören jetzt hier einen wichtigen Hinweis.
Radio 1, der Tipp.
So, und jetzt übergebe ich Sie gleich dem Radio 1 Völkerball um 19 Uhr. Wir schalten also wieder zurück nach Berlin aus der Medienstadt Babelsberg. Nicht ohne meinen Glückwunsch hier zu sagen, Anja Kaspari, sie wurde nominiert für den Deutschen Radiopreis. Und weil sie immer in der Anfangszeit des Medienmagazins aufs Radio 1 mir folgte, habe ich nochmal einen alten Ton rausgesucht, so wie ich ihn gelegentlich eingesetzt habe, um auf sie hinzuweisen. Und damit verabschiede ich mich.
Radio Affair mit Anja Kaspari. Radio Affair, Radio Affair mit Anja Kaspari. Radio Affair.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und hier schließt sich nun im Podcast-Bonustrack der Kreis zum Anfang thematisch. Hören Sie nun die Buchbesprechung Friede Springer aus dem Medienmagazin vom 26. März 2005. Radio 1 Medienmagazin mit dem medienliterarischen Quartett vom Ostersamstag. Ein Buch haben wir bereits vorgestellt, das andere ist bereits angekündigt, die Friede Springer Biografie. Bevor Vera kurz sagt, worum es da geht und wie ihre Meinung ist, vielleicht an meine Mitstreiter Michael Mayer und Lenny Klotzikas noch ganz kurz. Welches Bild habt ihr von Friede Springer?
Ja, also ich habe das Bild von Friede Springer, dass sie sich wahrlich entwickelt und hochgearbeitet hat von, Vera, was war sie? Ich
glaube, Kindermädchen
von Axel Springer zu einer Frau, die wirklich diesen Weltkonzern, kann man ja fast schon sagen, doch wesentlich in der Hand hat und beeinflusst. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, auf mich wirkt sie sehr erhaben, sehr kühl auch als Persönlichkeit.
Und irgendwie doch unnahbar. Man sieht sie immer nur mit ihrer Föhnfrisur und ihrem strengen Kostüm. Und eigentlich ist da wenig nach außen gedrungen. Das ist sicherlich Absicht. Wir haben ein Exemplar zu vergeben. Momentan gibt es am Telefon noch einen kleinen Stau. Also bitte dranbleiben, immer wieder versuchen. Wir werden das dann irgendwie abarbeiten. Aber momentan ist der Knoten drin. Wahrscheinlich ist die Überlastung zu stark. Vera, du hast dieses Buch gelesen. Friede Springer, sie ist 62 Jahre alt und steht dem größten europäischen Zeitungshaus vor. Das wäre doch eigentlich schon mal viel eher dran gewesen, dass diese Frau porträtiert wird, oder?
Sicherlich, aber es hat sich jetzt rein zufällig ergeben. Die Journalistin Inge Klöpfer von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat sie porträtiert. Es gab vorher ein kurzes Porträt in der Zeitung. Dann kam ihr Mann auf die Idee, schreib doch mal ein Buch drüber, weil der Name ist sicherlich bekannt, aber viel mehr als den Namen wissen die meisten nicht über Friede Springer. Und insofern hat das Buch sicherlich eine Lücke gefüllt, ob es das allein gewesen ist, dass es so erfolgreich ist, weil 40.000 Stück sind schon verkauft worden in den letzten Wochen. Es ist also erst 4 oder 5 Wochen auf dem Markt. Das weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr, sehr gut geschrieben ist. Das Ganze ist eine Liebesgeschichte, die auf den 3 Eckpfeilern, die große Liebe, der Tod des Geliebten und die große Erbschaft ruht. Und es ist eben die Geschichte, wie du schon sagtest, Michael, die vom Aufstieg eines Kindermädchens aus einfachem Hause zu einer der mächtigsten Frauen Deutschlands. Eine ganz faszinierende Geschichte und ich muss sagen, ich war hingerissen. Es beginnt mit dem Tod Springers im September 85, dann der Rückblick, wie sich beide kennengelernt haben, er ihr den Hof gemacht hat, bis sie dann ein Paar waren, geheiratet haben und dann als er tot war, wie Friede Springer um die Erbschaft, also um den Verlag gekämpft hat. Es geht wirklich an die Seele.
Ist also nicht jetzt ein klassisches Medienbuch, wo man dann irgendwie das Ornogramm aufgezeichnet bekommt, wo wer sitzt im Springer Verlag und Friede Springer thront dann ganz oben und man erklärt so die Hintergründe, sondern es ist wohl offensichtlich ein sehr persönliches Buch.
Genau, es ist sehr persönlich, sehr nah geschrieben und es ist ganz interessant, man hat hinterher das Gefühl, dass man sie kennt. Also wenn ich sie jetzt auf der Straße treffen würde, hätte ich das Gefühl, ich kenne sie irgendwie. Und es ist ein Buch in erster Linie über sie als Mensch. Das war auch die Intention der Autorin, das muss man sagen, die hören wir mal kurz hin.
Ziel des Buches war für mich eigentlich nur die Geschichte zu erzählen, die einfach unglaublich ist, die man sich besser gar nicht vorstellen kann und mit der man auch, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr gut unterhalten kann. Das Buch hat keine Botschaft, das Buch hat auch keine pädagogische Ambition, keine historische, Friede Springer wird ja da nicht historisch beurteilt. Es war einfach nur die Lust daran, diese unglaubliche Aufstiegsgeschichte, die auch eine Emanzipationsgeschichte ist, den Leuten näher zu bringen.
Aber man erhält natürlich auch einen Einblick in das Wirtschaftsunternehmen Springer und in das Strippenziehen. Es geht ja um Macht, es geht um unglaublich viel Geld, es geht um Kampf gegen Burda und Kirch und so weiter. Also da kriegt man schon auch eine Menge mit, was da so gelaufen ist.
Vera, was hat denn Friede Springer zu diesem Buch gesagt?
Also es gab vorab eine Vereinbarung zwischen ihr und der Autorin. Die Autorin hat gesagt, erstens sollte Friede Springer die Biografie nicht autorisieren. Also sie wollte das schreiben, was sie möchte. Und zweitens muss Friede Springer aber trotzdem alles erzählen und Springer hat sich wohl auf diese Bedingungen eingelassen und bis zum Schluss auch daran gehalten und als das Buch dann draußen war, gab es eine Erklärung schriftlich von Friede Springer, weil man kann sie ja nicht so leicht interviewen. Ich habe auch angefragt natürlich, aber es ging nicht.
War klar.
Ja. Und da hat sie eben gesagt, das Buch ist sehr einfühlsam geschrieben, es zeigt die Sicht der Autoren auf die Dinge und ist auch in der Verantwortung der Autoren und dass es von ihr eben nicht autorisiert wird.
Wie hat sie das begründet, dass sie dir kein Interview gibt, weil jetzt ein Buch da ist und das alles gesagt, oder?
Das begründet Friede Springer nicht persönlich, sondern ihre Sprecherin und die ruft dann eben 3 Tage später zurück und sagt, das geht nicht, das macht sie grundsätzlich nicht.
Mhm. Mich würde mal interessieren, also es war ja ganz interessant, also im Grunde genommen hat man ja von Friede Springer gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen zu Lebzeiten noch von Axel Springer, also im Grunde genommen war es ja so, dass nach seinem Tod sie ja total in den Mittelpunkt gerückt ist, ne? Und jetzt bis zum Schluss, also jetzt die Intronisation von Döpfner, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Beschreibt das Buch eigentlich auch, welche Rolle sie zu Lebzeiten Springers noch im Verlag hatte oder hatte sie da jetzt gar nichts zu melden im Verlag?
Da hatte sie, na gut, das ist eine fast philosophische Frage, wie groß ist der Einfluss von Frauen auf ihre Ehemänner? Also insofern hatte sie sicherlich schon irgendwas zu melden, aber offiziell nicht. Also sie war am Anfang, war sie viele Jahre seine Geliebte. So eine Art Mätresse kann man fast sagen, weil sie hat von ihm gelebt und wurde auch so ziemlich im Hintergrund gehalten, kam nie zu offiziellen Anlässen mit und so weiter. Und nach 10 Jahren ungefähr, also erst nach einer ziemlich langen Zeit, hat er sie dann geheiratet. Und dann ist sie schon offiziell auch als Ehefrau mit aufgetaucht, aber war nie irgendwie in den Geschäften mit drin. Also das war dann wirklich erst, nachdem er tot war, hat sie ihm den größten Teil des Erbes überlassen und auch die Verantwortung hauptsächlich in ihre Hände gelegt.
Was sagt das Buch denn über ihre Rolle heute im Verlag? Also weil sie ist ja auch durchaus umstritten. Also gerade wenn man an die Entscheidung denkt mit Döpfner, der auch nicht von allen nun so gut gelitten war vorab. Sagt das Buch darüber auch was aus?
Ja, eine ganze Menge. Das ist der zweite Teil des Buches, sozusagen der Kampf ums Erbe. Es gab 3 Testamentsvorstrecker, dazu gehörte sie auch. Und Springer hatte kurz vor seinem Tod eben das Imperium so ein bisschen nach außen hin verteilt. Also es ging an die Börse und alle möglichen Leute konnten eben Aktien kaufen. Und sie hat die letzten 13 Jahre ungefähr damit verbracht, diese Aktien wieder zurückzuholen und die Macht über den Verlag wieder in eine Hand zu legen, nämlich in ihre. Und das ist ihr jetzt vor 1,5 Jahren auch gelungen. Zu Döpfner ganz kurz noch, der ist ja auch noch sehr jung und der hat sie sehr stark an Axel Springer erinnert. Also sie mag den eben wirklich persönlich sehr stark. Die haben auch eine Villa nebeneinander in Potsdam und sicherlich war sie auch von seinen Qualitäten überzeugt. Sie ist auch mit seiner Frau befreundet. Es gibt ja auch so Gerüchte, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte, aber wichtig war, dass sie ihn an Axel Springer erinnert hat und das hat, glaube ich, eine große Rolle gespielt.
Stehen denn die Gerüchte im Buch?
Nein.
Aber vielleicht noch was, es scheint ja doch ein sehr unpolitisches Buch zu sein, ne? So mehr so ein Rundumschlag, wer ist Friede Springer? Kommt eigentlich auch die Zeit mit zur Geltung, dass dort ja Springer mehr oder weniger auch der Buhmann der linken Nation war?
Also sehr wenig. Es kommt schon immer mal wieder zur Sprache, auch dass Axel Springer wohl am Ende selbst ein bisschen unter der Bild-Zeitung gelitten hat und das selbst auch nicht immer gut fand. Was Friede Springer selbst zum Beispiel über die Bild-Zeitung denkt, das wird überhaupt nicht thematisiert. Da hält sie sich zurück und es ist nicht so ein Thema. Es gab ja daraufhin auch den Vorwurf an die Autoren, dass sie zu unpolitisch gewesen wäre und mit zu wenig Distanz herangegangen wäre an Frau Springer. Dazu nochmal Inge Klöpfer.
Wenn Sie allerdings sich dazu entschließen, jemanden mit all seinen Gefühlen und seinen Überlegungen und seinen Ängsten und seinen Freuden darzustellen, dann können sie nicht nur distanziert bleiben. Ich glaube, ich habe genügend Distanz noch immer gewahrt und mich nicht völlig einfangen lassen. Aber Ich habe natürlich in dem Buch auch versucht, dem Leser zu sagen, Sie haben eine Chance, dabei zu sein. Und wenn Sie ganz nicht dran sein wollen, dann muss auch der Leser sich auf diese Person einlassen. Da geht es ihm dann wie mir.
Gibt es denn eine historische Einordnung der Person Friedrich Springer, was Ihre Stellung im Verlag und die Perspektive des Springer Verlags anbelangt?
Ja, ich sagte es ja schon, die letzten Jahre nach dem Tod ihres Mannes, 85, hat Friedrich Springer damit verbracht, die absolute Aktienmehrheit zu erlangen. Das ist ihr gelungen. Und jetzt hat sie eigentlich erst seit kurzem wirklich das Sagen. Und jetzt muss man erst mal sehen, was kommt. Dazu nochmal Ihren Klopfer.
Ja, ich denke, es ist noch zu früh, Friedrich Springer historisch wirklich einzuordnen, denn sie hat ja im Verlag noch gar nicht viel gestaltet. Sie hat den Verlag irgendwie zusammengefügt, sie hat eben bis vor kurzem noch dafür gekämpft, die absolute Mehrheit auf sich zu vereinen. Und ihre Gestaltungsaufgabe beginnt jetzt. Wir werden in den nächsten 10 Jahren, was sie macht, wie sie Macht einsetzt, ob sie das überhaupt macht, wen sie weiter an der Spitze lässt, wen sie dorthin hieft, welche Richtung der Verlag bekommt, wie er sich politisch vielleicht ein bisschen neu aufstellen wird. Und da denke ich, muss man einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen.
Ja, und da kann ja dann auch ein neues Buch geschrieben werden. Ich will noch ganz kurz sagen, das Buch liest sich super gut weg. Es ist fast wie so ein Schmachtfetzen und ich dachte eine ganze Weile, oh Gott, vielleicht ist es ja auch ein Frauenbuch oder so, ja, dass mich das jetzt so berührt. Aber die Autorin zumindest sagte mir, es wird auch von Männern gelesen und also auch für gut befunden. Okay, noch kurz die Angaben zum Buch. Inge Klöpfer, Friede Springer, die Biografie erschien bei Hoffmann und Campe. 320 Seiten, 22 Euro.
Und ein Buch haben wir jetzt, egal ob Frau oder Mann, eine Frage muss beantwortet werden. Der Mann von Friedrich Springer hatte 2 bekannte Vornamen. Wie lauten die? Also, wie heißen die 2 Vornamen ihres Mannes?